Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Axel Metz und heute spreche ich mit der einzigen sächsischen Teilnehmerin am Großen Backen im Fernsehen, die es bis ins Finale geschafft hat in der Fernsehshow, studierte Ärztin und Hobbybäckerin. Ich freue mich drauf, wieder mit Sibylle Blei aus dem Erzgebirge zu sprechen. Die Gegend, in der du lebst, ist Raschau-Markersbach. Du kommst aus Langenberg.
Genau.
Beschreib mal, wie ist es dort? Wie lebt sich das Leben dort? Wie ist die Landschaft? Wofür muss man Langenberg kennen?
Ja, Langenberg ist ein ganz kleines Dorf, was halt zur Gemeinde Raschau-Markersbach gehört. Ich glaube, knapp 600 Einwohner. Ich glaube, mehr Hühner als Einwohner. Keine Ahnung. Also es sind in jedem Garten sind da irgendwie Kühe oder Ziegen, Schafe. Ja, es ist ganz gemütlich und niedlich. Und ich glaube, wenn man halt auch gerade so wie ich in der Klinik mit vielen Patienten zu tun hat, die einen halt auch mal auf der Straße erkennen, ist es ein ganz guter Rückzugsort. Meine Nachbarn, die kennen mich, wie sie mich kennen. Also das sind halt die Einfamilienhäuser. Das ist eigentlich ganz gut. Und gerade im Sommer mit den Kindern Hangrutsche runter oder Rasenmähen. Also ich mache halt auch einfach alles. Wenn man da vorbeifährt, sieht man mich gefühlt immer und bin halt sehr aktiv. Und das ist halt auch ganz gut, dass da halt nicht dann wechselnde Leute sind, die um mich rumwohnen, sondern halt immer die gleichen, die kennen mich halt. Und nee, also Langenberg, ich lieb's. Also es ist ganz gemütlich, klein, entspannt. Und es wächst tatsächlich unglaublich viel in meinem Garten. Also ich ernte sogar Zucchinis. Ne? Zucchinis und Auberginen an der Hauswand. Wunderbar. Also wächst alles sehr gut.
Sehr cool. So in Raschau, Markersbach, gibt's da so Plätze, wo du besonders gerne bist, wenn du mal mit der Familie unterwegs bist oder auch wenn du alleine unterwegs bist? Wo du sagst, das ist schön, da bin ich gern mal.
Also wenn, gerade im Sommer, Raschau, das Schwimmbad ist unglaublich schön. Also gerade mit der kleinen Rutsche und mit dem Imbiss oben, egal wie alt die Kinder sind, dort kann man sich wirklich ganz lange aufhalten. Ansonsten, ja, gibt's jetzt, denke ich, so nicht ganz so viel. Der Italiener an der Grundschule ist auch noch unglaublich lecker. Ich weiß nicht, ob ich hier Werbung für machen darf. Nee, der ist wirklich super lecker. Ja, ansonsten ist es halt eine kleine Gemeinde.
Dein Arbeitsort, Annaberg-Buchholz, eigentlich eine sehr schöne Stadt, finde ich. Ja. Hast du da irgendwo eine Ecke, einen Platz, wo du sagst, da ist richtig schön, beziehungsweise wenn du mal Besuch hast,
ja,
da führe ich meinen Besuch hin?
Genau, also Annaberg ist ja schon eigentlich eine ziemlich bekannte Stadt, gerade durch Weihnachten auch. Und das steht ja jetzt wieder bevor, durch den schönen Weihnachtsmarkt. Wenn ich Besuch habe und wir wollen das Erzgebirge zeigen, fahren wir auch nach Annaberg. Also gerade auf die St. Annenkirche hoch mit dem wunderbaren Ausblick übers Erzgebirge. Aber auch oben am Pöberg, ne, mit dem Tierpark, das ist schön. Gegenüber gleich das Café, wo man einkehren kann. Also es gibt schon wirklich schöne viele Ecken. Und dann eben die Weihnachtszeit. Das ist halt genial. Und wir haben halt Schneesicherheit. Wir haben fast immer Schnee zur Weihnachtszeit. Das ist schon ziemlich gemütlich und kuschelig bei uns.
Das ist das, wonach allen im Flachland, was alle wollen,
ja,
und meistens nicht kriegen.
Richtig.
Meistens nicht mal alle 7 Jahre, so wie es eigentlich so diese Faustregel angeblich sagt. Ihr seid oft mit Schnee gesegnet.
Ja, also wir haben regelmäßig Schnee. Ob jetzt unbedingt zu Weihnachten, aber in der Vorweihnachtszeit und dann Januar, Februar. Also wir können auch auf unserem eigenen Grundstück, wir haben so ein bisschen Hang, die Kinder können dort immer Schlitten fahren. Wir haben es auch nicht weit nach Oberwiesenthal. Also wir haben da wirklich eine sehr gute Lage und wir haben jedes Jahr Schnee.
Weil du Weihnachten angesprochen hast, bist du eine Stollenbäckerin? Machst du sowas oder hast du schon mal einen gebacken?
Also ich habe tatsächlich schon Stollen gebacken. Ist sehr aufwendig und deswegen verstehe ich auch den Preis. Und wenn man das alles besorgt, also ich habe mal auch durchgerechnet, also es lohnt sich nur, wenn man wirklich große Mengen macht, so 6, 7 Stück. Da braucht man aber auch die Backöfen, weil die müssen dann auch richtig zeitig rein. Das ist ziemlich tricky. Und ich habe, glaube ich, pro Stollen an Zutaten locker 12, 13 Euro bezahlt. Deswegen, das ist gerechtfertigt, warum die so teuer sind. Und deswegen, ja, ich brauche nicht mehr so viel Stollen, deswegen kaufe ich die meistens. Tatsächlich schmecken genauso gut. Und ich gebe dann auch gern das Geld, weil ich weiß, wie teuer das ist und wie aufwendig das ist. Weil viele Leute immer so ein bisschen schimpfen, warum das so teuer ist. Aber das ist gerade beim Stollen, das ist wirklich gerechtfertigt.
Woran erkennt man einen richtig guten Stollen?
Ich finde tatsächlich, dass der, also ich persönlich, aber das ist ja Geschmackssache, ne? Der müsste schon so ein bisschen nach Rum und Rosinen müssen rein. Viele mögen Rosinen nicht, ich mag's. Und ich mag tatsächlich obendrauf diese richtig schöne, dicke Butter-Puderzuckerschicht. Also nicht nur Puderzucker, sondern richtig schön diesen Butterguss. Das ist so mein Highlight. Das war so meine erste Erfahrung zu richtigen erzgebirgischen Stollen. Mega lecker. Und wenn ich den backe, mache ich den auch so. Und der muss halt schön feucht sein, so ein bisschen bröselig, aber nicht trocken. Also ja.
Es gibt ja immer so diese Rivalitäten zwischen den einzelnen Stollenregionen, Erzgebirge, hier in Dresden, der Dresdner Christstollen. Ich vermute mal, du bist eher so Erzgebirgsstollen-Fan.
Ja, tatsächlich. Das schon, ja. Genau. Also der ist schon nochmal, finde ich, weiß ich nicht, saftiger und auch von der Konsistenz. Ich kann es gar nicht beschreiben, was es ist, aber ich bin schon so eher Team Erzgebirgsstollen tatsächlich.
Wie feierst du die Weihnachtszeit? Wie hast du es gerne?
Also sehr traditionell tatsächlich. Wir haben auch wie jeder andere Erzgebirge in jedem Fenster einen Schwibbogen natürlich. Und so wie ich es aus der Kindheit kenne, wir gehen tatsächlich an Heiligabend in die Kirche, machen meistens die Kindermetten mit für die Kinder, dass sie das Krippenspiel sehen, weil ich finde schon, dass man den Kindern zeigen sollte, warum wir Weihnachten feiern. Und dass es nicht nur, ich wünsche mir das, das, das ist, sondern es hat auch einen Grund. Ich bin da vielleicht so ein bisschen christlich angehaucht, aber genau, also wir machen das so und dann gibt es wirklich aber auch 18 Uhr abends dann Bratwurst mit Kartoffeln, Rotkraut und Sauerkraut und mein Mann hat dann noch so ein bisschen eingeführt, dass es ein bisschen edler wird. Wir machen jetzt meistens noch Hirschgulasch dazu. Also es gibt eine große Essensauswahl und danach kommt meistens der Weihnachtsmann und dann gibt es Bescherung.
Ja. Was ist dir an Weihnachten so wichtig?
Mir ist so wichtig, so ein bisschen als Jahresabschluss, dass dann nochmal alle zusammenkommen, so als Familie. Und dieses ganz Gemütliche, auch mal was zu essen, was man halt nicht so oft macht, gerade eben auch ganz am ersten Weihnachtsfeiertag. Und ja, die Zeit miteinander zu genießen, die Kinder glücklich zu sehen, ein paar neue Spiele zusammenzuspielen, Zeit für sich zu haben.
Hm. Du bäckst ja nicht nur, du kochst auch.
Ja, genau.
Was kochst du gern?
Also ich koche natürlich das gern, was meine Kinder auch essen. Klar, wenn ich jetzt nur für mich und meinen Mann kochen würde, dann würde ich schon viel auch so asiatisch machen. Das schmeckt mir unglaublich gerne oder auch, ja, so Curries oder so. Aber wenn ich für die Kinder koche, die mögen halt gern so, naja, Nudeln mit Tomatensauce und Lasagne und Schnitzel und Spätzle. Ich mache sehr gerne Spätzle, selber auch tatsächlich Kässpätzle. Ich habe so ein bisschen die Wurzeln aus Baden-Württemberg, aber auch Maultaschen. Ne? Sowas geht halt auch immer.
Hm. Wann bist du eigentlich aus Baden-Württemberg ins Erzgebirge gekommen?
Na, ich bin nach dem Abitur dann nach Halle zum Studieren. Da habe ich Medizin studiert und nach dem Abschluss 2014 habe ich dann sind wir ins Erzgebirge gezogen. Da habe ich ja erst dann in Erlabrunn gearbeitet und ja, jetzt in Annaberg.
Hm. Und Erzgebirge, deine Heimat mittlerweile?
Ja, ich hatte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, zwischendurch dann auch zu sagen, jetzt ist gut, ich gehe woanders hin. Aber erstens durch den Freundeskreis und die Region tatsächlich auch selber, auch mit dem Schnee. Ich bin nicht, also klar, mag ich auch den Sommer, aber ich liebe es auch wirklich, diese schneereichen Winter. Und ja, Freundeskreis, Familie, die Arbeit hat mir einfach so viel Spaß gemacht hier. Und dann habe ich mich entschieden, wirklich im Erzgebirge zu bleiben.
Was macht den Erzgebirge aus, dass du gerne hier bist? Was macht die Menschen hier aus?
Also was ich hier sehr schätze, ist, dass wenn man Hilfe braucht, auch von Nachbarn oder Freunden, die stehen sofort da. Also wenn man auch immer ein Rad braucht oder irgendwas ausgeliehen haben möchte, egal ob es irgendeine Baumaschine ist oder irgendwas oder irgendwie eine Nummer braucht von irgendjemandem, der was für einen macht, man kriegt immer Hilfe, sofort. Also das ist wirklich ein schöner Zusammenhalt, das gefällt mir sehr gut.
Wenn du jetzt dir Christian anguckst, beziehungsweise auch Bettina, von jedem, was war der beste Tipp, den die dir gegeben haben?
Naja, was sie beide mal kritisiert haben, war, dass ich zu viel Ganache nehme, damit das immer sehr schokoladig schmeckt. Und da hatte die Bettina mal gemeint, ich sollte vielleicht mal die Ganache vom Aroma anders machen. Und habe ich tatsächlich dann auch mal in die Ganache ein Haselnusslikör reingemacht. Und da war ich selber erstaunt, wie gut das war. Also das hat unglaublich lecker geschmeckt. Das hatte ich mir von Bettina angenommen. Und Christian hat mir auch immer mal Tipps gegeben. Ich fand es halt unglaublich schwierig, im Backzelt, wo es auch drauf ankommt, seine Tipps anzunehmen. Aber wenn es dann doch nach hinten losgeht. Also da hat er irgendwann mal auch gesagt, manche sind halt beratungsresistent. Das tat mir auch leid für ihn in dem Moment. Aber wenn ich es halt immer auf die eine Art und Weise gemacht habe, werde ich es bestimmt nicht in dem Moment, wo ich einen Versuch habe, das dann ändern. Mhm. Ja. Wir haben am Ende dann alle von ihm ein Backbuch bekommen mit einer Signatur drin und ganz netten Worten, wirklich persönliche Worte. Und dann hat er auch geschrieben, er hat noch nie so eine starke Persönlichkeit im Backzelt gehabt, sollen wir das bitte beibehalten. Also er hat mich, glaube ich, relativ gut einschätzen können in den 4 Wochen, auch wenn er mir versucht hat, immer wieder ein paar Tipps zu geben. Ja, ich habe es halt schwer in dem Moment umsetzen können, weil ich wollte einfach mein Programm abspielen. Das ist bestimmt im echten Leben manchmal auch so, dass ich so ein bisschen mein Ding mache. Aber hey, ich bin damit ja vielleicht gar nicht so schlecht gefahren, weil ich bin ja da, wo ich bin, ne?
Absolut. Gab es einen Moment, wo du wirklich gedacht hast, okay, jetzt fahre ich das ganze Ding gegen den Baum, ich werde mit fliegenden Fahnen untergehen?
Ja, das war wirklich, wie gesagt, Sendung 2, Aufgabe 1, wo meine Creme nicht voll fest geworden ist. Da hatte ich auch nach dem Drehtag dann zu Hause angerufen, habe gesagt, ihr müsst am Wochenende nicht kommen. Ich werde nach Hause kommen, das war richtig schlimm, schaut euch mal die Torte an. Ich habe ein Foto gemacht und geschickt, ich wusste ja, wie sie aussehen sollte. Ja, und dann kam ja die technische Prüfung, wo ich sehr gut war und dann auch die Brotskulptur. Das hat mir so ein bisschen dann mein Hintern gerettet, aber da habe ich angerufen und gesagt, ihr müsst nicht kommen. Das war's für mich hier. Das war nicht so schön.
Und trotzdem Schwein gehabt.
Ja.
Ihr backt ja dort in der Sendung ja unglaublich viel.
Ja.
Da kommen ja Mengen an Backwerk zusammen. Genau. Was passiert denn mit dem Zeug anschließend, wenn die Folge abgedreht ist?
Ja, gerade am Anfang bei 10 Kandidaten war das wirklich Riesenmengen. Jetzt, wo es vielleicht nur noch 5 oder 4 sind, ist ja nicht mehr ganz so viel. Aber das wird dann alles hinten ins Catering gebracht. Und vor oder nach dem Abendbrot kann man natürlich sich Torte wegnehmen. Wir haben dann teilweise auch so große Kisten dann voll gemacht, haben das mitgenommen zu uns ins Hotel und haben dort abends zusammengesessen, haben uns gegenseitig die Torten verkostet und unsere Meinung dazu gesagt, was wir gut fanden und was wir nicht so gut fanden. Gerade zum Beispiel Patricks Torte von Sendung 3 mit diesem eingelegten Whisky-Rosinen. Oh, war das lecker. Ich hätte die inhalieren können. Die war so unglaublich lecker. Und natürlich auch für mich dann cool zu wissen, hey, das muss ich auch mal machen, weil man lernt da ja auch draus, was andere gebacken haben. Also es wurde fast gar nichts weggeworfen. Auch von der technischen Prüfung, die Torten konnten wir kosten. Ja, da ist eine riesen Crew im Hintergrund, die das alles mit isst.
Hm. Ihr habt also auch euch gegenseitig eure Backergebnisse ausprobiert? Wer hat, also wenn ihr alle das Gleiche backen müsst, dann sollt ihr ungefähr das Gleiche rauskommen.
Ja.
Aber ihr habt ja auch so eigene Sachen, wo ihr euch selber verwirklichen könnt.
Ja.
Wer hat dich da von den ganzen Kandidaten, die insgesamt dabei waren, am meisten mal überrascht und
vom
womit?
Geschmack? Mhm. Also vom Geschmack war es immer unterschiedlich tatsächlich. Ich fand immer, Sandra hat schon wirklich unglaublich viele Komponenten eingebaut und ich dachte, warum macht die sich so eine Riesenarbeit? Und gerade ihre fruchtig dekoriert, die war ja unglaublich lecker mit dem Kokos, was war noch drin, Ananas oder Mango und Kiwi oder ja, das war der Hammer. Wie gesagt, Samuels versteckte Botschaft, dieser Karottenkuchen mit den eingelegten Whisky-Rosinen, mega. Also der war auch richtig, richtig lecker. Aber auch zum Beispiel von Fabian jetzt sein Schachbrett mit diesen Litschis. Also die sahen zwar komisch aus durch diese Kirschen, das habe ich ihm auch gesagt, oh, das ist aber eine komische Farbe. Wir haben ja auch ehrlich sind wir zueinander gewesen, ne? Aber das war auch lecker. Ich habe noch nie Litschi in der Torte gegessen. Das war gut. Ja, und klar, Samuels Telefon mit diesem Earl Grey Ganache, noch nie im Leben gehört, gemacht. Würde ich wahrscheinlich auch so nie machen, mit einem Tee eine Creme machen. Da hat ja Christian auch völlig eskaliert. Die fand er ja 100% perfekt und lecker. Und also das war auch schon wirklich eine Hausnummer.
Mhm. Bei den eigenen Dingen, die ihr dort vorstellt, indem ihr sie dann backt, ich frage mich immer, wie kommt man da drauf? Setzt du dich da wirklich hin und sagst dann, okay, also, das Thema ist so und so, ich nehme dann das und ich nehme das und mache das in die Füllung und das sieht dann so und so aus und
tatsächlich, ja.
Da also baue ich dann noch ein Türmchen mit auf die Torte. Ist das wirklich 100% aus dir und wie viel Zeit hast du dir dafür genommen?
Also als wir die Aufgabenstellung bekommen haben, Aufgabe 1 und 3 kennen wir ja, habe ich mir wirklich so eine riesen Mindmap gemacht und dann richtig eine Liste, wo alle Aufgaben drauf waren, dass ich halt, man weiß ja nie, wie weit man kommt, aber man möchte ja dann auch nicht irgendwas doppelt und dreifach backen. Ja, also ich habe auch wirklich jetzt versucht, jede Frucht nur einmal zu nehmen, jeden Boden, jede Füllung, dass ich da einfach variantenreich backe. Und ja, also Aufgabe 1, Lieblingsgebäck, da wusste ich sofort, mache ich die Rolle. Ne? Aufgabe 2, das bin ich. Da habe ich überlegt, was mache ich denn? Oh geil, ja, so ein Schwibbogen, das wäre ja so ein Ding. Und dann musste ich aber selber mit drauf. Und habe ich echt lange überlegt. Meine Tochter dann so, ja, du kannst ja dich als Ärztin drauf modellieren. Ich so, ich kann nicht modellieren. Und dann kam mein Mann so, ja, vielleicht einfach so Schatten, Licht. Vielleicht so, das ist eine gute Idee. Ne? Also da haben wir wirklich überlegt, dann auch, okay, weihnachtliches Thema, machen wir eine weihnachtliche Füllung. Und so haben wir wirklich Aufgabe für Aufgabe immer geguckt. Und klar, bei manchen stand ich ewig auf dem Schlauch. Was mache ich hier noch? Was fehlt mir noch? Welche Komponente hatte ich noch nicht? Was ist aber auch ausgefallen? Weil wenn wir nur noch dann zu dritt oder zu viert sind, musst du ja irgendwas machen, wo du ja dann auch auffällst. Also nicht einfach nur ein Rührkuchen, ja, oder einfach eine ganz normale Mascarpone-Sahne, sondern halt schon was, wo du sagst, das haut dir ja vom Hocker. Und das war gar nicht so einfach, weil das ist genau der Punkt. So backe ich ja normalerweise auch nicht, dass ich da eine Frucht reinmache, eine Creme und noch einen Crunch. Ich weiß aber, dass teilweise war es gefordert und teilweise die Jury liebt das. Ja? Also da dann immer so die 3-4 Komponenten noch zu machen, unterschiedlich zu backen. Ich habe da schon bestimmt 2 Wochen am Anfang rein investiert und geguckt, Backbücher gewälzt, im Internet geguckt und Christian Hümps sein Backbuch, die Tortenmanufaktur. Das habe ich mir dann im Vorfeld geholt, wo er sagt selber auch in dem Buch, es ist wie so ein kleines Baukastensystem. Verschiedene Böden, verschiedene Füllungen, verschiedene Fruchtkomponenten kannst du kombinieren, wie du möchtest und kannst immer die neue Torte kreieren. Und das war halt genial. Ich habe mal geguckt, was kann ich noch dazu machen? Oh, das ist noch eine gute Idee. Da waren halt unglaublich viele Inspirationen für mich.
Das ist wirklich irre. Du hast ja recht. Es muss ja auch, also, dass es gut schmeckt, ist prima. Das kann man vor dem Fernseher nur glauben, dass es gut schmecken würde. Es muss ja im Fernsehen hauptsächlich gut aussehen.
Ja.
Da ist ja, glaube ich, auch so, da ist ja auch ein bisschen doch eine Menge Physik mit dabei, weil die Architektur von solchen Kunstwerken muss ja auch stehen.
Ja.
Hast du das zu Hause im Vorfeld ausprobiert?
Ja, also ich habe die Torten da zu Hause im Vorfeld schon gebacken, probiert, auch vom Geschmack und von der Konstruktion, ob das alles so funktioniert natürlich. Mhm. Das Rezept musste ich ja auch so schreiben, dass ich dann nach diesem Rezept in der Sendung backen kann. Mhm. Ne? Und das war halt auch ein übelster zeitlicher Aufwand. Ne? Also mit 3 Kindern Haus und Arbeit dann, die Torten alle zu backen, abzutippen, das war eigentlich die größte Herausforderung.
Du hast unglaublich viel Energie, das merke Dankeschön. Ich schon im Gespräch mit dir. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, als Ärztin am Klinikum, du hast Schichten zu machen, unterschiedlichste Schichten, da geht es auch mal eine ganze Nacht.
Ja, 24.
24 Stunden Dienste, was da alles dazugehört. Du hast 3 Kinder.
Ja, richtig.
Und ihr habt noch ein Haus und einen Garten. Mann ist auch noch mit dabei.
Ja.
Dieses ganze Backen und wie kriegst du das alles in einen 24-Stunden-Tag?
Ja, es ist schon manchmal, wo ich dann selber sage, ich habe mir vielleicht wieder heute ein bisschen viel reingepackt in den Tag. Aber also erstens geht das nur mit dem richtigen Partner. Also wenn mein Mann mir nicht den Rücken frei halten würde und die Kinder hin und her fahren würde und mir die Kinder auch abnehmen würde, gerade in der Vorbereitungszeit, der ist nachmittags dann nach Dresden gefahren, nach Chemnitz gefahren, damit ich einfach diese 5-Stunden-Challenges zu Hause in Ruhe backen konnte, mir Gedanken machen konnte, alles, würde das nicht funktionieren. Also er hat mich da einfach maximal unterstützt, meine Kinder auch natürlich, weil die auf mich verzichten mussten. Die wussten auch, dass sie eben jetzt nicht bei Mama sein können. Ja, und meine Mutter war auch zeitweise da. Die hat mich auch sehr unterstützt. Und ja, sonst würde das nicht gehen. Und klar geht halt viel Freizeit von mir auch drauf. Weil viele immer so fragen, oh, was machst du zum Hobby? Was für Hobby? Ich habe 3 Kinder. Also da bleibt nicht mehr viel Hobby übrig. Und tatsächlich ist einfach das Backen irgendwo mein Hobby, ja. Mache ich gerne. Menschen werden glücklich dadurch. Also wenn ich dann irgendeine Feier gehe oder wie jetzt heute hier Makarons mitbringe, alle sind happy. Es gibt was Kleines zum Probieren und es macht mir halt auch Spaß. Und es gibt halt Menschen, die brauchen halt 3 Stunden nachmittags auf der Couch, um sich auszuruhen. Bin ja nicht der Typ zu. Klar, ist auch mal schön zu Hause zu sein, gerade bei so einem verregneten Tag auf der Couch zu sitzen und mit den Kindern Switch zu spielen oder so. Oder mal ins Schwimmbad zu gehen. Aber meistens sind wir schon ziemlich aktiv.
Hm. Wenn du dann doch mal körperlich zur Ruhe kommst, liest du gern? Guckst du gerne Filme, Serien?
Also wenn ich wirklich mal Freizeit habe, dann entweder Netflix-Serie oder tatsächlich, ich habe ja eine Sauna bei mir im Haus, da habe ich mir ja vor 2 Jahren gegönnt. Und wenn wir mal so einen Abend frei haben, gerade für morgen Abend, habe ich mir das schon vorgenommen, soll ja regnen und dann nach dem Crosslauf ein bisschen haushalten, dann abends schön in die Sauna, auch mit den Kindern, das ist halt super, man muss nicht irgendwo hinfahren. Und das ist dann so ein bisschen meine Entspannungsphase tatsächlich. Im Urlaub lese ich schon hier und da mal ein Buch, aber ich habe die Zeit einfach nicht, tatsächlich. Da gucke ich lieber mal ein Backbuch, was ich als nächstes backen kann.
Wenn du dann doch mal relaxen kannst im Urlaub, was liest du gern?
Ach, das ist meistens ganz leichte Kost, also nichts Besonderes. Also ja, oder vielleicht nur ganz leichte Krimis. Also ich kann jetzt gar nicht unbedingt einen Namen nennen. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, das ist schon, oh Gott, ewig her. Und da. Aber das eine, was ich mal gelesen habe, das war auch sehr interessant. Da ging es um so eine Ärztin im Mittelalter, die dann irgendwas, ich glaube, die Totenleserin hieß das Buch, da gab es auch mehrere Teile. Das war zum Beispiel sehr interessant. Also es war so ein bisschen auch meine Richtung, wo ich es ein bisschen nachvollziehen konnte. Ja, das war eigentlich ganz schön.
Sowas. Und so, wenn du sagst Netflix?
Bridgerton haben wir jetzt letztens geguckt und da war aber auch lustig, ne? Wo die Männer gucken das ja immer nicht. Und da war ja 3. Folge raus und mein Mann so, Bridgerton ist wieder draußen. Ich so, ach, willst du wohl doch mitgucken? Er so, ja, ich dachte nur für dich. Aber dann hat er natürlich schon alles mitgeguckt. Ne?
Ja, das, wir Männer haben da so unsere subtilen Methoden.
Genau. Anzustupsen, was zu schauen. Das ist wie mit dem großen Backen jetzt, wenn die Kollegen immer erzählen, dass die Männer jetzt freiwillig abends vom Fußball auf Sat.1 schalten, um dann das große Backen zu gucken.
Ja. Ja gut, das ist auch ein bisschen Selbstschutz, weil wenn du da auf deinem Fußball bestehst, dann solltest du einen Zweitfernseher haben.
Ja, aber die Frau hat dann schon, eine Arbeitskollegin, die meinte schon so, nee, wir können ja ein bisschen später dann gucken. Nee, wir machen das gleich von Anfang an. Also das ist schon, viele Männer, gerade von den Freundinnen jetzt, die sitzen ganz gebannt vom Fernseher, sind nicht nur die Frauen, das sind die Männer auch und auch vor allem die Kinder, das ist niedlich. Wenn dann auch so manche erzählen, guck mal, die Tante hat dich zur Welt gebracht. Na, und dann bin ich so der Highlight oder das, der Girly-Fan-Moment für diese Kinder. Das ist schon niedlich.
Ja. Wie ist das eigentlich in deiner Familie, wenn deine Kids und dein Mann dich so im Fernsehen sehen?
Ja, das ist schon auch für mich tatsächlich komisch. Also mein Mann sagt auch, ich würde halt gut rüberkommen und sehe gut aus. Aber das sagt er sowieso, er liebt mich ja auch. Ne? Aber auch für die Kinder ist es komisch. Die Kleine ist ja erst 2 und dann war die mit auf der Couch. Und das war niedlich. Mama da. Ja. Und was macht denn die Mama da? Backe Kuchen. Also es war schon niedlich, dass sie das, und immer wieder, wenn die Kamera weg war, dann kam ich, Mama, also jedes Mal, wo sie mich sehen, hat sie Mama gesagt. Und ich dachte so, das ist ja niedlich, ne? guckte sie mich an, guckte sie zum Fernseher, Mama. Hm? Ja, und die Mädels, klar, die finden das auch natürlich, die Großen finden das mega, ne?
Klar. Kannst du dich selber im Fernsehen angucken?
Ich hätte gedacht, dass ich es komischer finde. Gerade so als Jugendliche fand ich mir meine Stimme selber zu hören ganz komisch. Und ich muss sagen, dass ich das völlig in Ordnung finde. Also ich finde nicht, dass ich mich jetzt blöd anhöre oder dass ich da irgendwie blöd rüberkomme oder komische Kopfbewegung oder Mimik oder irgendwas mache. Sondern ich würde tatsächlich sagen, ich komme so rüber, wie ich wirklich bin. Also ich glaube, auch über so einen langen Zeitraum sich ja zu verstellen, das geht sowieso nicht. Und ja, ich denke, ich bin ganz authentisch.
Wie schnell hast du die Kameras um dich rum vergessen?
Also tatsächlich ging das recht schnell. Ich dachte auch erst, es wird nicht weggehen, weil bei der ersten Aufgabe, ne, neue Küche, neue Geräte, der Backofen, du hast keine Ahnung, wie das funktioniert. Dann hast du dieses komische Headset, das Mikrofon gehabt, das hinten am BH klemmte, das drückte überall. Und ich dachte mir so, Gott, das halte ich hier nie aus, ne? Und es ging los und ich völlig im Stress, Hauptsache fertig werden mit dem Gebäck, ne? Und dann kriegst du ab und zu mal ein paar Fragen gestellt, aber eigentlich machst du dein Ding. Und das funktioniert dann. Also du bist ja wirklich im Tunnel und die Kameras kriegst du gar nicht mehr so mit. Man sollte klar mal sagen, wenn man einen Teig im Backofen macht, dass sie das schön einfangen können. Aber im Endeffekt hat man da wirklich sein Gebäck gemacht und war jetzt gar nicht so sehr von den Kameras gestört.
Die Kameraleute gehen ja manchmal auch ganz schön nah ran.
Ja, vor allem dann, wenn was schief geht. Also ich war damals im Schockfroster-Sendung 2 Aufgabe 1, der Kameramann mit mir zusammen. Der stand dann direkt neben mir. Ich dachte mir so, was will der hier? Lass mich in Ruhe. Aber es ist dann halt so, klar. Davon lebt ja die Sendung auch. Also wenn alles glatt läuft, ist ja langweilig. Mhm. Und gerade solche Sachen, wenn da mal was schief geht oder so. Ja, Schadenfreude ist halt immer noch die schönste Freude. Ne? Mhm.
Im Weg gestanden haben die euch aber nicht.
Nee, die standen uns nicht im Weg. Also die sind ja meistens von der Mitte raus. Und da, wo wir stehen, direkt sind die nicht.
Ihr arbeitet da ja mit viel Technik, mit viel Küchen- und Backtechnik.
Ja.
Was hattest du vorher noch nicht, was du seit deiner Teilnahme im Backzelt jetzt zu Hause hast und du sagst, ich weiß nicht, wie ich vorher backen konnte?
Also fürs Backzelt selber habe ich ein Backofenthermometer mir besorgt, weil jeder Backofen anders ist. Und das habe ich zu Hause nicht, weil ich weiß nicht, wie mein Backofen funktioniert. Aber ich dachte mir, für dort ist es vielleicht ganz sinnvoll, weil wenn da 150 Grad ist es vielleicht auch nicht so. Also das hat mir auch schon tatsächlich da ein bisschen geholfen, weil gerade bei den technischen Prüfungen mussten wir das abgeben und ich wusste einfach, der Backofen, da muss man ein bisschen mehr einstellen, dass ich die Temperatur erreiche. Das war schon zum Beispiel sehr gut. Das hatte ich direkt fürs Backzelt. Zu Hause nutze ich das nicht. Und was ich jetzt zu Hause noch extra nutze seitdem, also ich habe wirklich schon im Vorfeld so viel gehabt und auch schon benutzt, dass ich jetzt direkt aus dem Backzelt raus, würde es jetzt gar nicht einfallen, Also das nicht, aber wie gesagt, das Backofenthermometer für die Sendung, das war meine Rettung tatsächlich.
Das glaube ich. Was sollte man, wenn man ein bisschen ernsthafter backen soll, als einfach nur so eine Fertigmischung zusammenrühren und warten, dass die dann fertig ist? Was für ein Küchengerät empfiehlst du, was sich wirklich richtig lohnt, auch wenn es ein bisschen mehr kostet?
Ja, wenn man halt richtig viel backt, so wie ich jetzt mittlerweile, ist von der Küchenmaschine, die von selber halt rührt und wo man nicht immer mit dem Mixer dran steht natürlich und da ganz viel Zeit verschlampert, schon sehr sinnvoll. Gerade für die Buttercreme, die ja teilweise dann 15 Minuten aufschlagen oder auch die Biskuitte, ist sowas sehr sinnvoll. Ich habe jetzt keine übelst teure Marken-Küchenmaschine, die rührt genauso. Also ich will jetzt auch keine Namen oder sowas nennen, genau, ja, das geht genauso. Aber was zum Beispiel auch so ein bisschen ein Gamechanger war beim perfekten Einstreichen von Torten. Ich habe davor mit Plastikspatel gearbeitet und habe mir dann halt Metallspatel gekauft. Und wenn dann die Torte schön kühl ist oder die Buttercreme drauf ist und die dann richtig schön heiß machen, abtrocknen und dann drüber ziehen. Mhm. Perfekt, weil die Butter drunter halt leicht schmilzt und dann eine super glatte Oberfläche macht. Das sind so Sachen, die ich wirklich empfehlen würde, wenn jemand jetzt schöne, glatt eingestreichene Torten machen möchte, dann diese Winkelpaletten zum Einstreichen und zum Glattziehen.
Klar. Ihr habt auch herzhaft gebacken?
Ja.
Bist du eher die, so von der Vorliebe her, die süße Bäckerin oder mehr so die herzhafte Bäckerin?
Also ich backe sonst schon eher süß. Also klar mache ich auch mal Pizzaschnecken oder Pizza gibt es bei uns regelmäßig. Aber so jetzt wie Knusperstangen oder eine Quiche ist eher weniger. Aber ich glaube, das essen halt auch meine Kinder nicht. Ich backe halt das, wo ich weiß, meine Kinder essen das. Und deswegen schon eher süß tatsächlich.
Was magst du, wenn es herzhaft gebacken ist, persönlich sehr, sehr gerne?
Ja, Pizza, wenn man das unter Backen nennen kann. Ja, Pizza, Pizzaschnecken, sowas esse ich schon gerne. Oder aber auch eine Quiche, also wenn eine richtig schön leckere, gerade zum Beispiel von Lydia in der Sendung 1, die hat eine Quiche gemacht. Oh, die war super lecker auch. Also deswegen, lass mich da auch überraschen, was andere immer so backen.
Axel trifft Sibylle Blei, die Finalistin vom Großen Backen. Sibylle findet ihr auf Facebook und Instagram unter Sibylle das Große Backen 2024. Auf Facebook und Insta gibt es auch Axel trifft. Gerne liken und folgen. Den Podcast findet ihr jede Woche praktisch auf allen Portalen. Einfach abonnieren, dann gibt es die neue Folge automatisch zur Verfügung gestellt. Und kleine Bitte, lasst eine gute Bewertung da. Ich würde mich freuen. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.